Du wissen willst, wie du aus deinen Stolpersteinen echte Stärke machst, warum Aufstehen wichtiger ist als Perfektion und warum das Herz brennen muss für das, was du tust, dann ist diese Folge genau dein Ding. Der großartige Titus Dittmann zeigt dir, wie du mutiger wirst, klarer entscheidest und dein Leben wieder sprichwörtlich selbst aufs Brett holst. Herzlich willkommen zum Mindtouring-Podcast, wo es darum geht, rauszukommen aus dem operativen Hamsterrad, um wieder am und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten. Denn nur so lebst du die unternehmerische Freiheit, wegen der du gestartet bist. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Hi. Ich bin Carmen Meuer-Menzel, Unternehmerin, Mentorin für den Mittelstand, Speakerin und Podcasterin. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du dir mit diesem Podcast Koffein für deine Ohren gönnst. Und heute habe ich wieder eine ganz besondere Episode für dich. Ich habe nämlich den großartigen Titus Dittmann zu Gast und herausgekommen ist ein wunderbares, inspirierendes und ganz besonderes Interview. Und bevor ich den Vorhang aufmache für dieses Interview, habe ich noch eine Überraschung für dich. Wie wir alle wissen, ist bald Weihnachten. Je nachdem, wann du diese Podcast-Episode hörst, ist Weihnachten vielleicht schon vorbei und dennoch kannst du dir diese Überraschung sehr schnell holen. Als ich den großartigen Titus kennengelernt habe, live und echt und in Farbe, hat er mich so begeistert, dass ich mir direkt sein Buch Brett für die Welt mitgenommen habe. Und dieses Buch ist ein echtes Meisterwerk, unfassbar inspirierend geschrieben und es war mir wirklich ein Genuss, dieses Buch zu verschlingen. Und das ist meine Überraschung für dich. Ich liefere dir nämlich jetzt hiermit eine Idee für ein wundervolles Weihnachtsgeschenk. Dieses Buch kannst du wunderbar verschenken an deine Lieblingsmenschen, an andere Unternehmer und Unternehmerinnen. Dieses Buch gehört in die Welt. Brett für die Welt ist ein ganz besonderes Buch und ich setze dir den Link dazu direkt in die Shownotes und natürlich bekommst du in den Shownotes auch alle Infos zu Titus und mir. Und jetzt Ohren auf, freu dich auf eine ganz besondere Episode, ganz, ganz viele Glühbirnen und echten Hörgenuss. Heute sitzt mir jemand gegenüber, der das Wort Rebell nicht als Beleidigung versteht, sondern als Auszeichnung. Titus Dittmann, Skateboard-Pionier, Unternehmer, Visionär und vor allem ein Mensch, der nie aufgehört hat, an Freiheit zu glauben, auf 4 Rollen und weit darüber hinaus. In den 80ern hat er das Skateboard nach Deutschland gebracht. In einer Zeit, in der kaum jemand wusste, was überhaupt ein Skateboard ist. Während andere noch Regelbücher schrieben, hat er einfach gemacht. So entstand sein Unternehmen Titus und daraus eine ganze Bewegung. Aber Titus ist mehr als nur eine Skateboard-Ikone. Er ist ein Brückenbauer. Mit seiner Stiftung SkateAd schenkt er Kindern weltweit Hoffnung, Mut und Selbstvertrauen. In Ländern, wo Perspektive oft ein Fremdwort ist. Titus sagt, Lernen muss nicht scheiße sein. Und lebt genau das vor. Mit Herz, Haltung und einer Energie, die ansteckt. Davon durfte ich mich live beim Skate-At-Event in Freudenberg überzeugen. Heute reden wir über Mut, über Scheitern, über Haltung im Business, warum dein Herz brennen muss für das, was du tust und darüber, warum du manchmal erst hinfallen musst, um wirklich ins Rollen zu kommen. Herzlich willkommen, lieber Titus Dittmann. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Ich freue mich auch. Kleine Korrektur, nur damit das draußen nicht falsch verstanden wird. Natürlich gab es schon irgendwo Skateboards in Deutschland. Ich habe es weder erfunden noch als erster rübergebracht. Die GIs, die amerikanischen Soldaten, hatten das schon sehr viel früher im Gepäck. Aber ja, man kann doch sagen, ich bin so ziemlich der Erste gewesen oder zumindest der erste Erwachsene, der diese Kultur verstanden hat und sich um die Kultur gekümmert hat und da sich den Arsch für aufgerissen hat. Und da ist dann riesig was draus geworden. Da gebe ich dir recht.
Oh ja, und ich durfte deine Energie ja persönlich erleben und frage vorab, bevor ich hier reinstarte, wie schaffst du es, immer so fit und dynamisch zu sein? Also ich finde es faszinierend, als ich dich in Freudenberg erlebt habe, habe ich gedacht, wie krass geil ist das denn? Also hol uns gerne mal ins Boot, weil wer dich sieht, der spürt ja diese Energie. Dein Herz muss brennen, da strahlst du ja im wahrsten Sinne des Wortes aus. Was ist dein Erfolgsgeheimnis dahinter, so fit zu sein.
Ich könnte jetzt ein bisschen flapsig antworten und sagen, ich habe das Glück, dass ich krank bin. Nee. Ich kann aber auch sagen, ja, im Prinzip, jeder hat so eine bestimmte Mischung an Chemie im Kopf. Nee? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe so eine geile Mischung im Kopf, die man heute in eine Krankheitsecke packen würde. Damals war ich nur ein Zappelphilipp, weil ich wirklich hyperaktiv im positiven Sinne bin. Und da freue ich mich drüber, weil dann ermüdet man auch nicht. Und diese Kombination, also hyperaktiv zu sein und dann auch, man sagt immer Aufmerksamkeit, Defizit. Ich sage immer, das ist genau das Gegenteil. Nee? Aufmerksamkeitsdefizit wird das ja nur genannt bei ADS, weil die Kids clever sind und keinen Bock haben, sich für irgendwas die Aufmerksamkeit, der irgend etwas der, die Aufmerksamkeit zu schenken, wo sie keinen Bock drauf haben oder wo das Gehirn sagt, brauche ich leider nie. Zum Beispiel in Latein stand ich immer 6, weil mein Gehirn hat mir gesagt, Titus, warum sollst du Vokabeln lernen? Warum sollst du überhaupt mal? Das brauchst du nie mehr. Also habe ich lieber geübt, dass ich gut pfuschen kann. Das kann man dann hinterher wieder gebrauchen.
Ja, du hast das so schön gesagt. Das ist ja auch in deinem Buch zu lesen. Also ich habe mir bei deinem Buch geholt, ich habe das verschlungen. Da sind ganz viele Eselsohren drin vor lauter Aha-Effekten, die ich hatte, weil ich finde, du hast es so schön pragmatisch runtergebrochen. Ich würde da auch gleich gerne die eine oder andere Stelle vorlesen, weil ich fand es so cool, so auf den
Gerne,
Punkt
gerne.
gebracht. Und was mir bei dir gefällt, du bist unfassbar authentisch und echt. Also das ist mir nicht nur live aufgefallen, das fällt mir auch bei allem auf, was ich von dir sehe. Und diesen Podcast hören ja sehr viele Unternehmer und Unternehmerinnen. Deshalb möchte ich, du hast ja eben schon über das Thema Skateboard geredet. Du hast ja für mich das Skateboard
So
legendär.
mit dem authentisch und echt, da fällt mir gerade, ich bin ja da sehr spontan.
Alles
Und
gut.
da lerne ich jetzt gerade, oder ich habe gerade so eine Erkenntnis für mich. Weil das, was du als authentisch und echt bezeichnest, das ist ja genau das, weshalb ich in den 50er Jahren an der Volksschule in Kirchen, Westerwald-Siegerland, nicht klargekommen bin. Und da war ich ja derjenige, den der Lehrer nach vorne geholt hat, zur Klasse gedreht hat und gesagt hat, wenn aus euch im Leben nichts werden soll zu den Schülern, dann müsst ihr nur so sein wie der Titus. Also dasselbe, dass ich eigentlich gar nicht anders kann und dann irgendwann auch gesagt habe, was soll ich da irgendwie schauspielern und mich bemühen und mich in Normen reinquetschen oder wie auch immer. Ich habe mich irgendwann entschlossen, genau das, wo man früher von den Kids verlangt hat, ey, ihr müsst euch hier anpassen und normieren, in der Schule stillsetzen und bitte die Hausaufgaben machen und so weiter und so fort. Ja, und ich war halt der Zappel-Philipp, der einfach auch und der auch einen Kopf hatte und der Kopf ihm sagte und gleich schon Effizienz, was sollst du dich mit Sachen belasten, die dir keinen Spaß machen, dich nur belasten? Und ja, und so ist der lange Weg gegangen. Und heute, weil ich das einfach, weil ich eh nicht anders kann, deswegen kommt dasselbe, was früher im Leben mein Nachteil war, ist jetzt mein Riesenvorteil. Und das Ganze hat natürlich auch damit zu tun, wie entwickelt man sich selbst so in dem Prozess selbstbestimmt lernen, in der Persönlichkeitsbildung, in der Selbstsozialisation, weil Fremdsozialisation ist ja das eine. Das ist der Einfluss der Schule, der Eltern, wer auch immer. Alle Erwachsenen, die mit einem pädagogischen Hintergedanken auf Kinder einwirken, das ist für die Work und das ist fremdbestimmtes Lernen. Und ich habe für mich festgestellt, ich habe mich am meisten durch das selbstbestimmte Lernen entwickelt. Und einfach auch dadurch, dass ich irgendwann einfach gesagt habe, nee, das bin ich, da bin ich leistungsfähig und den Weg gehe ich und leck mich am Arsch, wem das nicht gefällt, das ist doch auch kein Problem, muss doch nicht jeder dasselbe machen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was heute negativ unsere Gesellschaft prägt, dass jeder, der entweder eine Erkenntnis hat oder meint, er hat was irgendwas Schlaues gehört, dass der dann gleich hergehen muss und evangelisieren und meint, die ganze Menschheit muss jetzt diesen Weg gehen, genauso denken und gegen alles kämpft, was irgendwie anders ist. Und ich bin genau den anderen Weg gegangen. Ich habe gesagt, okay, so bin ich, da müssen alle auch mit klarkommen, aber auf der anderen Seite, ich akzeptiere auch, wie bekloppt ihr seid und dann werden wir schon sehen, wie gut wir miteinander klarkommen.
Auch ich liebe solche Worte. Und was hätte die Welt sonst verpasst? Ich habe dir ja schon in Freudenberg gesagt, ich mag Menschen, deren Gehirn einen ähnlichen Innenarchitekten hat wie meins. Ich finde es genial, diese Energie, die du versprühst. Was mich da in dem Punkt auch sehr interessiert, weil der Weg, den du gegangen bist, der war ja alles außergewöhnlich. Was hat dich denn angetrieben damals? Du bist ja schon so ein bisschen gegen alle Widerstände gegangen. Da hast du ja auch im Buch, erzählst du dazu ja auch sehr viel. Was hat dich wirklich angetrieben, einfach zu machen, für alle, die dein Buch jetzt noch nicht gelesen haben? Wie würdest du das ganz kurz?
Also da muss ich natürlich ein bisschen differenzieren, weil ich sage mal so mit 6 Jahren, wenn man so in die Schule kommt, dann ist man natürlich noch nicht so reflektiert und dann spürt man auch nicht, was einen antreibt. Natürlich treiben Kinder auch schon Dinge an, aber das ist denen nicht so bewusst. Nur wir benutzen das natürlich, versuchen das herauszukriegen, damit wir was finden, wo die sich selber mit antreiben. Also das meine ich jetzt im positiven Sinne. Und das ist ja mein Spezialgebiet in der Pädagogik, selbstbestimmtes Lernen, und benutze das Skateboarden als Werkzeug dafür, weil das da sehr für geeignet ist. Aber der Effekt bei den Kids zur Persönlichkeitsbildung, der kommt natürlich nicht nur aus so einem Brett mit den 4 Rollen, sondern weil das als Werkzeug so super geeignet ist, um selbstbestimmt zu lernen, um sich selbst Ziele zu setzen, hart dran zu arbeiten, 150 Mal auf die Schnauze fallen und dann irgendwann ja, Euphorie zu spüren, den ich ja radikal als körpereigenen Drogenrausch bezeichne, hören die Eltern nicht gern. Aber bei uns passiert nichts anderes, als wenn man sich hier eine Pille reinschmeißt, weil wir haben ja die meisten Drogen, die man so von außen einnimmt, das ist ja Chemie. Und der Körper ist selbst in der Lage, genau diese Effekte, dieselben Rezeptoren zu bedienen, die ja dann dieses schöne Glücksgefühl im Belohnungszentrum ausmachen, Dopamine, Endorphine, Adrenaline und die ganze Scheiße. Und das ist das Geheimnis, sich selbst so gut zu kennen und auch Dinge zu finden, wo das einem so Spaß macht, viel Leistung zu bringen, leistungsfähig zu sein, fokussiert zu sein, Biss zu haben, weil man genau weiß, da kommt irgendwo der Moment, wo ich das gelernt habe, wo ich das kann, und dann kommt diese schöne Euphorie, der Drogenrausch, der körpereigene, nichts reinschmeißen, sondern selbst die Sachen. Weswegen springen Leute mit dem Fallschirm aus dem ganzen Flugzeug oder machen Marathon laufen, das ist auch nichts anderes, als dann hinterher dieses schöne, schöne, ganz tolle Gefühl zu haben, dass man was geleistet hat, ganz selbstbestimmt, ohne Zwang, nicht für ein Fleißgärtchen, nur für sich, und das ist, oder für die Anerkennung, ist auch für einen selbst. Und das ist wunderbar. Und jetzt habe ich sogar durch die ganze Laberei deine Frage vergessen, aber ich habe ein bisschen was mehr dabei an Antworten.
Alles gut, du hast es gerade so schön gesagt. Der Körper ist das schönste Drogenlabor
Ach, du hast gefragt, was
der
mich
Welt.
angetrieben hat.
Genau, das war meine
Ja,
Ursprungsfrage,
da
genau.
kann ich dir ganz genau sagen, da musste ich erst mal nachsuchen. Ich habe ja gemerkt, eigentlich bin ich so eine Art für die Erwachsenen, so in der 50er Jahre, wo die Pädagogik ja noch viel Hardcore-mäßiger war. Da war ich ja mein Störfaktor in der Schule, was weiß ich. Wenn dann noch hinzukommt, dass man, also inzwischen traue ich mich dazu sagen, normal redet man ja nicht von sich, dass man irgendwo so eine Inselbegabung hatte. Also Mathe ist mir zugeflogen. Ich habe keinen Finger gekrümmt dafür. Ich kann nämlich nichts behalten. Überall, wo ich Vokabeln lernen musste, war ich immer ganz schlepp. Aber da, wo man logisch etwas ableiten kann und verstehen kann, da war ich immer ganz, ganz traumhaft. Ich konnte auch keine Mathe-Formeln behalten. Ich habe sogar im Abitur oder in der Oberstufe, habe ich mit Differential- und Integralformeln, musste ich mir wieder neu ableiten, was sonst keine Sau auf die Reihe kriegt, weil ich konnte das nur wieder entwickeln, aber ich konnte ihn nicht behalten. So, und wenn man dann so drauf ist und dann auch als Kind, das weiß man ja nicht, aber nach 10 Minuten schon das Gespür hat, was soll ich da vorne dem Typ jetzt noch zuhören, was der jetzt die nächsten 3 Wochen erzählt hat, habe ich doch schon lang kapiert. Was will man denn anders machen als unter der Bank spielen? Weil früher noch weniger wie heute wurde sich auf individuelles Lerntempo eingestellt. Ja, und dann sind auch die am Arsch, die es schnell verstehen. Und kommen dann ganz schnell in die Kiste des Aussortierens als Störfaktor und so weiter. So, das hat mich, also mich hat nicht das angetrieben, was vielleicht normale Menschen antreibt, weil ich habe schnell erkannt, diese Anerkennung, die der Mensch ja braucht, von Erwachsenen, so als Kind oder von der Gesellschaft, da bin ich zur Erkenntnis gekommen, das schaffe ich nie. Ich bin so anders drauf, die finden mich alle scheiße. Und ich kann mich nur erinnern, entweder wurde mir von Erwachsenen gesagt, halt den Mund, wenn die Erwachsenen reden, oder werd doch erstmal groß. So, da hatte ich keinen Bock drauf. Deswegen war ich immer froh, hatte also eigentlich gar keinen Antrieb in der Schule. Und dann war ich immer froh, wenn mittags der Horror vorbei war Und damals war das ja noch so schön, da hatte ja noch eine Familie 6,3 Kinder im Schnitt, so in den 50er, 60er. Heute ist das 1,3 oder irgend sowas. Und jetzt muss man bedenken, etwa aber noch eine 6-Tage-Woche. Ich bin noch samstags zur Schule gegangen. Mein Vater musste samstags arbeiten. Und meine Mutter war dann für, keine Ahnung, bei uns waren da hinterher noch 3 Kinder zuständig. Andere Mütter zu der Zeit für 6 Kinder. Die Maschinen im Haushalt waren noch nicht so gut. Keiner hatte ein Geld für eine Nanny und für eine Putzfrau. So, und jetzt, wenn man sich mathematisch jetzt ausrechnet, wie viel Augenmerk und Aufmerksamkeit und wie viel pädagogischen Einfluss bewusst von einem Erwachsenen auf Kinder ausging, war das damals relativ wenig. Und heute nur 1, noch was Kinder, 2 Omas, 2 Opas, die länger leben, früher in Rente sind und denen es viel besser geht und auch mehr Kohle haben und so weiter, dann Elternzeit und was weiß ich. Ich habe ja gar nichts dagegen, nur jede Medaille hat 2 Seiten. Für die Kinder ist da der Horror. Plötzlich haben alle Zeit, nämlich sich um die Kinder zu kümmern. Und das ist für die Kinder ganz schrecklich, wenn die keine Erwachsenen Zeit haben. Ich wurde mittags, hieß das nach der Hausaufgaben, jetzt hör auf zu nerven, hau ab und kommst wieder, wenn es dunkel wird, so mit 14 oder so. Und ich sage immer, das war, was mich geprägt hat. Da war ich nämlich Zwangsunternehmer im Wald. Und erstmal langweilt man sich und dann macht man Pläne und das nächste Mal kommen dann schon die Kumpels mit und dann erfindet man Spiele und lauter so eine Sache. Und das waren Lernprozesse, die waren mir damals nicht bewusst. Aber heute ist mir klar, das hat mein Leben geprägt. Das hat mich geprägt. Das hat mir Selbstsicherheit gegeben, Selbstbewusstsein, weil ich wusste, das habe ich gemacht. Und die Kumpels haben mich anerkannt, wenn ich ein geiles Spiel erfunden habe. Und wir dann, was weiß ich, schon Westerwälder Gotcha mit Tannenzapfen gespielt haben, in den 50er, 60er Jahre oder sowas. Und da erinnere ich mich natürlich gerne dran. Und das war auch selbstbestimmtes Lernen, auch wenn es noch kein Skateboard gab. Und dann haben wir unseren Ballonroller genommen und haben halt versucht, mit dem Ballonroller freihändig zu fahren. Das ist ja auch schon Surfen wie beim Skateboarden. Und an sowas denke ich da. Und das hat mich entwickelt. Und das habe ich jetzt irgendwann erkannt, dass das unglaublich wichtig ist für die Kinder, weil die das nicht mehr haben. Und deswegen arbeite ich mit Skateboarden daran, dass das wieder kommt. Und jetzt muss man natürlich unterscheiden. So denke ich in Deutschland, wo und in Europa, wo natürlich die Verhältnisse ganz anders sind. Wenn ich im härtesten Slum von Uganda bin, dann muss ich nicht groß mit mangelnder Erwachsenenfreier Zeit kommen. Da ist das noch so, dass die viele Kinder haben. Da ist das noch so, dass die keine Kohle haben. Und da heißt das auch, jetzt hau mal ab, da ist ein Skateboardpark und lass dich erst abends wieder sehen. Das heißt, dort ist dann wieder ein anderer Sa Ansatz, aber er bleibt immer der gleiche. Es ist selbstbestimmtes Lernen. Das eine, ja, bei uns muss ich ja erstmal dafür sorgen, dass überhaupt erwachsenenfreie Zeit entstehen, damit die selbstbestimmt lernen können. Das ist bei uns dann der höhere Schwierigkeitsgrad. Und mein Antrieb war genau das, was ich jetzt versuche, dass das bei den Kids den Antrieb gibt, nämlich diesen Stolz, also dieses geile Gefühl, wie ich eben beschrieben habe. Ich sag mal, ich nenne das immer Engelskreis, weil wir denken ja immer alle so negativ. Jeder weiß, was ein Teufelskreis ist, der einen immer weiter runterzieht. Aber das liegt doch nur an dem blöden Denken im Kopf. Man hat irgendwas Schlechtes erlebt und dann steigert man sich immer wieder rein und immer wieder und zieht einen immer weiter nach unten. Wenn man sich super gut kennt und selbstbestimmtes Lernen gelernt hat, ja, dann könnte man fast knüppelhart sagen, dann ist man auch in der Lage, sich super gut im positiven Sinne selbst zu verarschen oder sich selbst zu konditionieren, zu was weiß ich. Und man muss ja nur das Glas Wasser halb voll sehen und nicht halb leer. Und schon entsteht aus dem ersten kleinen Erfolgserlebnis beim selbstbestimmten Lernen ein Engelskreis, eine positive Lernspirale. Ich nehme mal den Olli, den jedes Kind als erstes lernen will beim Skateboardfahren, weil auf dem Olli bauen sich halt alle Skateboardstrick auf. So, und der ist ja gar nicht so einfach, motorisch sehr anspruchsvoll. Und komischerweise, ich möchte wetten, wenn ein Olli als Schulfach im Sportunterricht von dem Lehrer gesagt wird, jetzt üben wir alle einen Olli, es würde keiner einen Olli lernen, weil man nur auf die Schnauze fällt, sich wehtut, dann ist der Lehrer schuld und alles ist scheiße. Aber wenn die Kids selber heiß drauf sind, Verdammte Scheiße, ich muss den Olli können, sonst komme ich nicht weiter und sonst werde ich in der Clique vielleicht nicht akzeptiert. Da muss ich ja erstmal einen Olli können, damit ich überhaupt ein bisschen mitfahren kann. Und dann arbeiten die so hart, selbstdiszipliniert, die knechten sich. Also das, was unter fremdbestimmten Lernen, unter Zwang, ja zum größten Horror werden kann für ein Kind, genau dasselbe kann zur größten Freude und zum größten Vergnügen werden, auch gerade im Lernen, wenn das selbstbestimmt kommt und man sich selbst die Ziele setzt. Und das ist sowas von geil für die Kids. Und das funktioniert nicht nur, ich sag mal so, im Schnitt mit allen Kids und allen normalen Kids, sondern sogar ganz besonders gut mit Kids, ja, ich sag mal, die vielleicht so ein bisschen neurodivergent nennt man das heutzutage. Ne? Früher war man ein Zappelphilipp, heute hat man ADS oder wie auch immer. Viele haben, nee, ich will jetzt nicht darüber reden, weil ich sehe das alles was anderes. Ich sage mir immer, wie arrogant sind da eigentlich die Menschen? Die gehen her, wo hört der normale Mensch auf und wo fängt eine Krankheit an? Und das wird ja auch willkürlich immer hin und her gelegt, ne? So wie die Pharmaindustrie am besten ihre Pillen verkaufen kann.
Ja, absolut.
Ja, das sieht man doch beim Bluthochdruck, der plötzlich andere Kategorien hat und der Umsatz ist verdreifacht worden. Und genauso ist das auch mit Ritalin und mit allen anderen Geschichten. Wobei ich nicht grundsätzlich was gegen Medikation habe, aber ich habe was gegen den Missbrauch und ich habe was dagegen, wenn man einfach behauptet, ja wieso, die Kinder entscheiden doch selber, ob sie sowas nehmen oder nicht nehmen. Und ich sage, bis zu einem gewissen Alter lassen sich Kinder von Erwachsenen, insbesondere Eltern, sowas von manipulieren. Und den Eltern ist das ja gar nicht bewusst. Den Kindern ist genauso bewusst. Ich bin ein armer Arsch ohne Eltern. Ich bin abhängig. Also sage ich jetzt mal besser ja. Was will man denn sonst noch machen? Man hält doch dem psychologischen Druck gar nicht stand, den Erwachsene auf Kinder ausstellen können. Und dann wird hinterher gesagt, ja, hat er selbst entschieden. Alles prima. Nee, wenn die sowas nehmen, dann ist das meistens die Entscheidung der Lehrer, der Gesellschaft oder auch der Eltern. Und ich möchte halt mit diesem selbstbestimmten Lernen auch Kinder stark machen, dass sie tatsächlich viel früher schon in die Lage kommen, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Und nur wer das spürt, dass er Verantwortung für sich selber genommen hat, der kann doch für sich erstmal entscheiden, ob er das macht oder nicht, weil er gelernt hat, meine Entscheidung, der folgen irgendwelche Konsequenzen. Und das muss Kindern bewusst gemacht werden. Und dann auch zu stehen und hier ruhig auch mal Scheiße entscheiden lassen und dann, dass sie selber merken, oh, kacke. Falsch entschieden und so weiter. Aber alles nur mit Vorsatz. Konfuzius hat schon gesagt, sag mir etwas und ich werde es vergessen. Ich mache das jetzt sehr frei. Ich weiß nicht, wie das genau heißt. Nee, zeig mir etwas und ich werde es vielleicht behalten. Lass mich machen und ich werde es für immer drauf haben.
So starke und klare Worte, Titus. Und bei mir ploppte gerade ein Zitat auf von Professor Dr. Gerald Hüther, den hast du auch einmal zitiert in deinem Buch. Und
ja, weil ich hab ihn irgendwann angerufen und habe gesagt, Alter, wir müssen uns mal unterhalten. Ich finde das so interessant. Da bin ich nach Göttingen gefahren und dann haben wir einen halben Tag zusammengesessen. Ja, das mache ich ja sehr gerne, wenn man so, wie soll ich sagen, wenn man so Geistesverwandte oder Seelenverwandte trifft. Und das Schöne ist, im Prinzip inhaltlich, ich nenne auch mal den Brecht hier, den David Brecht als Philosoph und so. Ich merke immer wieder, die kommen nur von der anderen Seite. Der eine aus der Philosophie, der andere aus der Hirnforschung und ich komme aus der Pädagogik. Und wenn man dann, und alles geht ja um den Menschen. Und man muss irgendwann kapieren, das ist doch scheißegal, aus welcher Ecke man anpackt. Deswegen ist das doch nicht ein anderer Mensch. Und im Endeffekt, die Geheimnisse, wie ein Mensch funktioniert, die kann man von allen Seiten beleuchten. Aber es sind immer dieselben Dinge.
Ja, ich bin bei dir. Ich bin total bei dir. Und was mich so fasziniert hat, damals dieses Zitat von Gerald Hüther, ich habe das in einem Vortrag von ihm gehört, da hat er gesagt, wenn wir zur Welt kommen, sind wir alle kleine Genies. Nach dem Prozess, den man Erziehung nennt, sind es nur noch 7%. Und genau das ist das Ding.
Ja, da ist er ja nicht der Einzige. Auch die, ich weiß nicht mehr, Birkenbiel oder wie sie hieß, die hat ja auch immer so, die hat dann auch, hier wird der Mensch geboren, hat sie an der Tafel so ein ganz breites Spektrum gemalt. Ne? Und dann wurde das enger. Und dann sagt sie, und hier beginnt die Schule.
Ja, das ist.
Ja, bin ich voll dabei. Man darf ja auch nicht vergessen, und das sage ich jetzt nicht böse, ich bin nicht derjenige, der sagt, alles scheiße, alles scheiße. Ganz im Gegenteil. Ich versuche ja, das Gute rauszustellen. Und das, was alle so als scheiße erkannt haben, ja, da versuche ich, manche Sachen muss man adaptieren, akzeptieren, aber man kann trotzdem was dran machen und nicht nur einfach verteufeln, sondern dann auch wirklich, ich sag mal, daran arbeiten, dass sich was ändert. Und die Schule, die hat halt ein Problem. Erstens mal, ja, wer hat's erfunden? Unser Fritz, ne? Und der wollte einfach, dass er sich mit den Soldaten einfacher tut, dass die alle mit einer gleichen Vorbildung und sowas ins Militärdienst kommen. Und im Endeffekt hat sich das ja, die Schule hat man deswegen nicht abgeschafft oder umgestaltet, weil jetzt bei der Industrialisierung war das ja praktisch. Ja, da waren halt nur die Fabriken und was weiß ich. Und dann ist es doch schön, wenn man dann, wenn die Leute anfangen, am Fließband zu kommen und zu arbeiten oder wie auch immer, ist das doch wunderbar, wenn die alle so gleich einsteigen, hat man nicht zu arbeiten mit dem Anlernen und so ein Kram alles. Also hat sich nichts geändert, nur statt Militär, Industrie oder so. Und so ist das Denken. Und da müssen wir irgendwann mal von weg, weil ja auch die ganze Gesellschaft sich so viel ändert. Und irgendwann muss ja genau das Gegenteil passieren. Wir reden immer von individueller Förderung, tun aber alles, dass wir alle gleich machen. Und das ist das Ungerechteste der Welt. Und das wird unter dem Zeichen der Gerechtigkeit gemacht. Und dann entsteht immer mehr Ungerechtigkeit.
Ja, und das können wir ja an zahlreichen Beispielen sehen. Ne? Das ist ja überall zu erleben. Du hast gerade ein ganz heißes Thema angesprochen. Ich sehe das sehr ähnlich wie du. Was müsste sich für dich denn radikal ändern, damit Menschen wieder mit Begeisterung lernen? Also du sagst ja auch, Lernen muss nicht scheiße sein. Ich sehe es genauso. Was muss sich denn da genau radikal ändern?
So, wenn du mich jetzt theoretisch fragst, dann könnte ich dir unglaublich viele Antworten geben, theoretische. Und die würden in die Richtung gehen, ja, klar, das muss sich ändern. Ich meine, es gibt ja sogar schon Vorbilder, die gar nicht so weit weg sind. Ich sage mal, eine Montessori-Schule, eine Waldorfschule.
Ja.
Und es gibt da, ich habe jetzt irgendwo in einer Talkshow oder so einen Typ gesehen, einen Schuldirektor, der hat auch gesagt, nö, ich mache hier ein Haus, jeder hat seine Ecke, jeder kommt, wann er will, jeder geht, wann er will und wo inhaltlich gearbeitet wird und inhaltlich. Also, ja, da könnte ich sagen, ja, wir müssen weg von diesen starren Formen und vor allen Dingen müssen wir weg, dass von oben alles bestimmt wird. Mensch, wir sehen doch dauernd Beispiele, dass Planwirtschaft nicht läuft. Egal, ob das jetzt Schule ist oder Industrie oder wie auch immer. Also alle Staaten, die Planwirtschaft gemacht haben und nicht irgendwie, also wo von oben geplant wird. Ein Mensch oder irgendeine kleine elitäre Gruppe, die kann gar nicht so komplex die Sache beurteilen. Deswegen muss man sich auch so ein bisschen irgendwie mit dem Flow abfinden, der stattfindet, wenn so viele Menschen mit Schwarmintelligenz was entwickeln. Das wird ja alles diese Eigenschaft des Menschen oder überhaupt des Lebewesens, nämlich genau auch in der Gruppe mit Schwarmintelligenz was zu machen und dem Einzelnen mehr individuelle Freiheiten zuzugestehen. Ja, alles hat seine Vor- und Nachteile, aber wir sind viel zu starr in der einen Ecke und das funktioniert nicht. Das ist auch dasselbe, weshalb alle immer Angst vor der KI haben. Ich verstehe das. Solange wir den Menschen wie KI behandeln, nämlich wie gut geölte Roboter, nur fremdbestimmtes Lernen, Wissen einflößen, so ein Schwachsinn. Wir müssen den Kindern beibringen, kritisch zu denken, Prozesse zu erkennen, Strukturen und was weiß ich, und sich selbst weiterzuentwickeln. Wissen kann man heutzutage überall nachschauen, das muss man nicht mehr auswendig lernen. Und wenn ich jetzt praxismäßig antworte, wie sich unsere Schule ändern muss, dann würde ich sagen, ich sehe gar kein Problem in einem Schulsystem, wie wir das haben, wenn wir das nicht zur obersten Priorität machen und zu 100% Lebensinhalt der Kinder. Wenn Schule wie in den 50er Jahren war die Schule autoritär, richtig hardcore. Ich bin mit blauen Flecken ausgekommen. Aber ich sag dir eins, etwa angenehmer, weißt du, moins, wusstest du, jo, jetzt bin ich hier in dem Scheiß, in der Scheiß Schule, kann ich nichts dran ändern, da muss ich jetzt durch ein paar Stunden. Ja, hast du schon eine ganz andere Einstellung dazu. Wir versuchen unseren Kindern heute klar zu machen, geh mit Freude an der Schule, das macht Spaß. Ja, ey, wir können die auch nicht auf Dauer belügen, wenn die nicht gut sind in der Schule und so weiter und so fort, dann macht Lernen keinen Spaß, wenn du nur Druck hast und du merkst, du kriegst schlechte Noten. Und das löst man auch nicht damit, wie wir das heute lösen, dass alle nur noch Einsen und Zweien kriegen, weil man keine schlechten Noten mehr gemacht. Und wenn sie im Fußballverein anfangen, 4 Tore ohne Torwart hinzustellen, damit auch ein Erfolgserlebnis kommt mit Toren und so weiter, und dass die Tore nicht mehr gezählt werden, weil ja alle sollen die Gewinner sein, dann ist das so lebensfremd, wie das nur lebensfremd sein kann. Wir sind anders konzeptioniert und wir werden uns auch nicht so schnell ändern, wie sich das Umfeld und so immer ändert. Und da ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Und ich persönlich fände es schon gut, wenn die Leute kapieren würden, nee, das Leben funktioniert anders und ein Mensch oder eine Persönlichkeit ist ein Mix aus Fremdsozialisation und Fremdsozialisation. Ja, ich finde sogar Schule insofern wichtig, oder nicht nur Schule, sondern Fremdsozialisation an für sich. Ich könnte auch mit unterschiedlichen Sportarten, mit Vereinen reden. Weil ich finde beides wichtig. Nehmen wir mal einen Sport. Wenn du ein Kind in einen Fußballverein schickst, ich sage ja nicht, das ist scheiße, aber das nichts ist anders. Da werden andere Sachen, lernt das Kind in einem Mannschaftssportart als beim Skateboarden. Viele verwechseln das und sagen, nee, ich schicke die extra in den Verein, die soll Sozialkompetenz lernen. Das ist für einen Arsch. Man lernt in einem Verein nicht Sozialkompetenz, sondern was ganz anderes, was ganz sinnvoll ist. Nämlich, wie man in einer Gemeinschaft funktionieren kann. Dass man nicht nur an sich denken darf, sondern an andere. Das kommt aber nicht von dem Kind aus einer eigenen Entscheidung, sondern das kommt vom Trainer, das kommt von den Erkenntnissen, wir wollen gewinnen, also müsst ihr zusammenspielen, du darfst nicht alleine bis vorne trippeln und so weiter. Sind auch Lernprozesse, auch in der Schule, ganz wichtig, nämlich ich muss auch auf gewisse individuelle Wünsche und Bedürfnisse verzichten, damit wir in der Gemeinschaft zusammen auch leben können. Das ist nun mal ein Gegensatz, aus dem wir nie rauskommen in unserem Leben. So, aber wenn es um echte Sozialkompetenz geht, dann sage ich immer, ein Skateboarder, der heiß auf Skateboarden ist, der will ja auch nicht alleine irgendwo in der Ecke fahren, sondern der will mit anderen fahren. Zwar nicht mannschaftsmäßig, aber er möchte diese Gemeinschaft haben und er möchte anerkannt werden in der Gemeinschaft. Wenn dann so ein Anfänger in seinem Kinderzimmer sitzt und einen halben Tag darüber nachdenkt, wie muss ich mich verhalten, dass die coolen Säcke dort an dem Hotspot mich akzeptieren und mich aufnehmen in ihre Clique und ich kann mit denen fahren. Das ist Beginn von Sozialkompetenz, über das eigene Verhalten nachzudenken, wie das auf andere wirkt. Und das, also nochmal, man lernt beim Mannschaftssport und in den ganzen Vereinen, lernt man eine Menge, die wichtig ist fürs Leben. Aber das ist halt die eine Seite, die gesellschaftliche Seite. Und die individuelle Seite, für die ich ja kämpfe, die vergessen worden ist, das ist halt, da entstehen Sachen, ich sag mal, Leistungsbereitschaft, Leidensfähigkeit, Fokussierung, feste Willensbildung oder Willensbildung, ja, Kreativität, das ist das Einzige, was so traditionell in der Schule, wo man von geredet wird. Aber da gibt es keine Inhalte und Überlegungen, wie können wir die Leistungsfähigkeit, ja, da gibt es schon, aber dann gibt es halt mehr Druck und mit Noten oder wie auch immer. Das ist nicht das, was ich meine. Leistungsbereitschaft kommt von innen. Nicht von außen. Ich rede von intrinsischer Motivation. Nicht Motivation aus Druck, um irgendwelchen Strafen und schlechten Noten zu entgehen. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Und das Herz kann nur brennen, wenn man, wie soll ich sagen, wenn man auch die Freiheit spürt und dann die Selbstbestimmung spürt, dass man sich freiwillig knechtet.
Sehr schön
gesagt. Und nicht knechtet, weil jemand anders das will.
Ja, und du hast da eine Stelle im Buch, die hatte ich mir da beim ersten Lesen auch direkt mal fett markiert, über das Thema Aufstehen. Das ist auch etwas, über das ich mit dir reden möchte. Du hast geschrieben, vielleicht, weil die eigentliche Lektion des Skateboardens so wahnsinnig simpel ist, was auch immer passiert, aufstehen und weitermachen. Der Schmerz des Hinfallens und Scheiterns ist am Ende immer und überall der gleiche. Skateboarding lehrt dich, mit diesem Schmerz umzugehen, mit Angst, mit Versagen, mit deiner Unvollkommenheit. Und ich finde es so geil, weil das ist auch das, was ich aufs Unternehmertum umlegen kann.
Ja, also, hol uns da eins zu eins.
Ja, ich finde den Vergleich, und das ist auch das, was mich manchmal nervt, wenn ich mit Startups arbeite, welche rosarote Wolke-Vorstellungen da vorliegen. Wenn ich dann schon höre, weil irgendjemand, ich sage das jetzt ganz liebevoll, weil irgendein Chakra-Mensch gesagt hat, Business ist so leicht und easy peasy und muss sich immer gut anfühlen. Also ich kann nur von mir sagen, ich musste in den 15 Unternehmerjahren ganz oft aus Scheiße Kompost machen. Ich glaube, so wie du auch. Ich glaube, das kennen wir alle. Also hol uns doch mal ab. Du bist ja auch selber mehr als einmal hingefallen. Was hat dir geholfen, immer wieder aufzustehen? Und deshalb finde ich, dass das Bild von dem Skateboarden so schön auf die Fresse fallen, wieder aufstehen und sich weiterentwickeln. Weil ich glaube, das ist ein Thema, was alle hier brennend interessiert. Ich habe noch keinen erfolgreichen Unternehmer kennengelernt, der nicht schon mal so richtig schön auf die Schnauze gefallen ist.
So, und jetzt nochmal die Frage. Ich habe gerade so schön zugehört, meine Gedanken sind weggeschaltet.
Was? Also ich sage, dieses Thema hinfallen und wieder aufstehen. Und du entwickelst dich ja immer weiter dadurch, ordentlich auf die Fresse fallen. Und wenn ich das mit dem Skateboarden vergleiche, deshalb finde ich das, was ich aus dem Buch zitiert habe, so schön. Wie war das bei dir? Du bist ja auch ein paar Mal richtig auf die Fresse gefallen und wieder aufgestanden. Was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt zuhört und denkt, oh, der Tito ist Mensch, der ist ja mega erfolgreich, den kennt man, der hat's geschafft. Aber ich weiß ja, dein Weg, der war ja auch nicht nur...
Ja, also ich sag mal so, dann kann man auch immer nur im Nachhinein, wenn das selber passiert, dann kann man froh sein, wenn man ein brennendes Herz hat und wenn man aufsteht und man schmerzfrei geworden ist, halt durch dieses selbstbestimmte Tun. Alleine schon das Bewusstsein, dass man selber schuld ist, dass man Schmerzen hat, das hilft doch auch schon richtig gut. Und ich glaube, wenn wir jetzt von Unternehmertum reden, ich glaube, in dem Moment, wo man es nicht aus sich selbst raustut, dass man das Bedürfnis hat, sondern, ich sag mal, wenn man es auch nur für Kohle tut, das ist genauso fremdbestimmt, verstehst du?
Ja,
und schon kann man diese, also ich meine, man kann doch gar nicht solche Risiken eingehen, da muss einem die Kohle irgendwo doch auch schon scheißegal sein. Also nicht grundsätzlich scheißegal, klar, ist Kohle unglaublich wichtig, wenn man es als Werkzeug sieht und je mehr Kohle man hat, da kann man genau wie mit gutem Werkzeug, wenn ich an meinen Motoren schraube, da will ich auch keinen Schrott, was dauernd irgendwie krumm wird, rund wird und so. Und genauso ist das halt auch im Leben. Dieses Selbstbestimmung, ja, die hilft über vieles hinweg. In dem Moment, wo man das Gefühl hat, mache ich für jemand anderes. Ich glaube, der Mensch ist nicht altruistisch. Und ich bin immer ganz, ganz, und das finde ich auch gut so, weil sonst könnten wir Menschen noch gar nichts leisten. Es geht nicht zu sagen, ich mache das nur für jemand anders. Geht, glaube ich nicht. Weil wenn das wirklich ging, dann wäre die Menschheit ausgestorben. Weil wenn man nicht an sich denkt, dann kann man auch nicht weiterleben. Und ich habe dann auch überlegt, wo ist meine? Alle sagen, boah, bist du ein toller Typ. Du fährst nach Afghanistan, du fährst dahin, hast keine Angst und hilfst den Kindern. Und ich immer, was haben die überhaupt? Was haben die überhaupt? Das macht mir doch Spaß. Und ich habe so viel davon. Das mache ich doch auch für mich, nicht nur für die Kinder. Denn wenn ich jetzt irgendwo da hinkomme, wo wir was aufgebaut haben, ich meine, der härteste Slum Ostafrika, wenn ich dann da reinkomme, das ist so ein schönes Gefühl, wenn die kleinen Mädels, die kleinen Jungs dann angelaufen kommen, als wären das meine Enkelchen, sich an die Beine klammern und genau wissen, da kommt der, ich sag mal, Onkel Titus, der hat uns dieses Leben hier und das Skateboarden und alles irgendwie ermöglicht, dann ist das Schönste, was man doch erleben kann. Und dafür kann man das machen. Und im Business habe ich das ähnlich gesehen. Klar wird man da auch nach dem Erfolg gemessen mit der Kohle. Aber so richtig nach Kohle misst einen da auch keiner. Da guckt einer, okay, wie steht er in der Öffentlichkeit? Wie viele Mitarbeiter hat er und so weiter? Und wie brennt er dafür? Und ja, und geht um Anerkennung. Und ich finde, auch da muss man ja auch mal mit sich selber klar werden, dass das nichts Schlimmes ist, wenn man geil auf Anerkennung ist. Und beim fremdbestimmten Lernen erwarten wir das von den Kids, nicht? Dass sie für die Anerkennung des Lehrers und für den Fleißgärtchen sich den Arsch aufreißen. Aber wenn sie das für sich selber machen, dann sagen wir, du bist egoistisch, so ein Schwachsinn. Das ist doch viel besser, wenn man für sich selber den Arsch aufreißt. Ich sage ja auch immer ganz radikal und jetzt nicht böse sein, also für die Hörer, weil das ist ja ungewöhnlich, aber dann will ich auf den Punkt bringen. Ich bin so froh, dass auch Mutter Teresa schon richtig egoistisch war und an sich gedacht hat. Die wollte den besten Platz im Himmel haben und dafür hat sie sich den Arsch aufgerissen. Da ist die Motivation. Und wenn dann auch noch so viele Menschen dadurch glücklich gemacht werden, was sie natürlich machen muss, sonst ist der Platz im Himmel futsch, dann ist das doch das Schönste, was passieren kann. Da muss man sagen, oh, Mutter Teresa war egoistisch. Nein, Quatsch, Gott sei Dank.
Stark gesagt, Titus. Ehrlich, mega, mega stark. Ich liebe solche Sätze, weil die inspirieren uns auch weiterzudenken. Ne? Wir haben ja heute in der Gesellschaft, erlebe ich das oft, alle reden eine Richtung, alles schwarz-weiß, alles
Ja, du
links.
musst schon ein bisschen provozieren, sonst fängt keiner an
Genau.
zu denken. Obwohl, nee, jetzt will ich nicht politisch werden. In den 70er Jahren, da war das noch ganz einfach und da war das toll und da hat jeder auch boah, Impuls und schon war man in der Diskussion. Heute, ich gehöre nicht zu den Leuten, man darf nicht mal alles sagen. Das ist ja auch falsch, dass man nicht alles sagen kann. Du darfst alles sagen, solange das im rechtlichen Rahmen ist. Aber ob du dann gesellschaftlich geächtet wirst oder nicht, das ist ja die zweite Sache.
Ja, das stimmt. Da bin ich absolut bei dir. Absolut. Ich sage mal, früher konnte man schön diskutieren. Durfte in diesem Jahr mein halbes Jahrhundert feiern. Ich bin 75
Also wenn du
geworden.
früher im Dorf ein bisschen anders warst, ne, dann warst du halt das Dorf-Original, aber voll akzeptiert, alle haben so ein bisschen gelächelt, aber du durftest deinen Scheiß machen. Ne. Heute wird er sofort aussortiert oder zum Psychiater geschickt, weil er nicht der Norm entspricht.
Ja, und es ist keine gesunde Diskussion mehr. Ne? Früher haben die Leute dann mal diskutiert, dann gelacht, zusammen ein Bier getrunken, gut ist, schwamm drüber. Das ist was, was ich gesellschaftlich eben auch öfters wahrnehme. Und umso wichtiger finde ich es, über solche Themen, über die wir heute reden, laut zu reden. Was mache ich, wenn ich auf
Ja, es hängt aber damit zusammen, dass früher auch die Leute, ich sag mal, von oben herab, also ich sag mal, als ganze Gesellschaft meine ich, ne? Und die Erziehung bei Kindern genau umgekehrt war. Ne? Also wir sind früher, fand ich auch nicht gut, erzogen worden, erst kommen alle anderen, dann kommst du. Wenn jemand wollte, hat mein Vater gesagt, mach mal die Augen zu, was siehst du? Ich habe gesagt, nix, sagt er, genau das willst du. So. Ist schön, dass die Zeiten vorbei sind, aber die bewirken natürlich bei einem Menschen, wenn der immer gesagt kriegt als Kind, du kommst hinten an, erst kommt die Gesellschaft. Wir haben aber jetzt eine Generation, und da kann die Generation nichts für, sondern die Generation, die die erzogen hat, die eine Generation, für die ist das selbstverständlich. Sie kommen als erstes und dann kommt die Gesellschaft. Die Gesellschaft ist für sie da, nicht umgekehrt sie für die Gesellschaft. Das Sozialsystem ist für sie da und sie nicht für das Sozialsystem und so weiter. Das ist einfach, ja, Gesetz der Welle. Das ist so, der Mensch kennt ja kein Mittelmaß. Erstmal ist er in der einen Ecke, dann merkt man, die Ecke ist scheiße, dann geht man zu weit in die andere Ecke. Jetzt muss man wieder merken, das ist scheiße, dann geht das mal wieder eine Zeit lang über die Mitte, dann sind wir wieder in der anderen Ecke. Und so ist der Mensch halt, weil er emotional ist. Ich meine, versteht jeder und für insbesondere auch, ja, jeder Konsument versteht das und jeder Unternehmer. Angebot und Nachfrage stimmen nie überein. Da kann man machen, was man will. Und das liegt daran, dass wir halt so bekloppt sind, die Menschen, dass jeder immer das haben will, was es nicht gibt. Und das, was es zur Genüge gibt, das will keiner.
Ja, das ist so. Und deshalb finde ich solche Projekte, gerade in den Zeiten, die wir heute haben, wie Skate-Ed einfach unfassbar wertvoll. Also hol uns doch mal ab für alle, die es noch nicht kennen. Ich freue mich schon, ich bin ja auch in Münster dabei bei eurer Mega-Veranstaltung. Wie ist das ursprünglich entstanden? Und was ich spannend finde, wie hast du es geschafft als Unternehmer? Ist ja nicht so, dass du Langeweile hattest. Wie hast du es geschafft, auch solche Projekte immer mehr ins Leben zu rufen und zu echt einer Bewegung zu machen? Das ist ja wirklich eine Bewegung geworden, ne?
Also, das ist ganz einfach zu erklären. Bei mir ist immer alles pragmatisch. Ja, das hört sich jetzt schlimm an, aber irgendwo, wenn die Menschen mal ganz ehrlich mit sich selber umgehen, ja, doch, es gibt inzwischen Menschen, weil wir den Kindern erzählt haben, auch eine Zeit lang, dass man ein Leben planen kann. Ne? Und das ist ja so ungefähr die größte Lüge, also, das ging ja so weit, dass sogar, ich sag mal, ein Kind mit 1+ im Abitur war ein größeres, Statu ein größeres Statussymbol als zum Beispiel dicken Mercedes oder sowas, wie das in den 50er, 60er Jahre waren. Da hat sich halt was geändert. Und dieser Druck, der dann auf diesen Jugendlichen ist, dass sie als Statussymbol halt funktionieren müssen, das ist ja auch unglaublich schwer. Und da kommen halt dann, ich meine, andere Dinge bei raus, sag ich mal. Aber jetzt habe ich auch ein bisschen den Faden verloren, verdammte Scheiße.
Skate-Ed.
Es geht, Ed. Ja, danke, ich bin wieder da. Also, ich war ja Studienrat, 6 Jahre schon verbeamtet, auf Lebenszeit, die Pension war durch. Und wenn ich keine goldenen Löffel geklaut hätte, wäre ich dann auch nicht mehr rausgeflogen, wie man so schön sagt. Ich habe 1984 den Beamtenstatus an den Nagel gehangen. Weil ich da nämlich dann gemerkt habe, Davor, ja, da konnte ich als Lehrer, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit den Kids zu arbeiten. Aber die Schule hat mir keinen Spaß gemacht, die war ein Korsett. Und wenn ich als überengagierter Lehrer mich nachmittags zum Beispiel mit den Schülern getroffen habe und nicht gefragt habe, wer bezahlt mir das, wenn ich mit denen da jetzt nachmittags noch Sport mache, Skateboard fahre, andere Geschichten machen und so weiter, ja, da haben alle Angst gekriegt, dass ich den Schnitt versaue. Und da war ich gar nicht mehr so ein beliebter Lehrer, weil ich viel engagierter war als alle anderen. Und nach dem ersten Disziplinarverfahren, was ich dann bekommen habe, weil ich Skateboard im normalen Sportunterricht unterrichtet habe, weißt du, heute habe ich da Uni einen Lehrauftrag und soll Sportlehrer beibringen, wie man Skateboard unterrichtet. Und damals habe ich noch ein Disziplinarverfahren am Hals gehabt. Aber Gott sei Dank, da konnte ich gut vorgehen, weil ich war ja der einzige Erwachsene, der überhaupt ein bisschen durchblickte. Und ich habe ja meine erste Staatsexamen, die zweite Staatsexamensarbeit dann an der Schule über Skateboardfahren geschrieben. Damals musste man noch eine wissenschaftliche Arbeit schreiben, um dann Studienrat zu werden nach dem Referendardienst. Und das war auch Skateboard, von daher konnte ich ganz gut argumentieren. Aber mich hat es gestört und da kam der Unternehmer schon wieder durch, den ich anscheinend schon von klein Kind auf immer gewesen ist, wenn es um Unternehmen geht und um Ziele erreichen. Ja, diese so viel Energie aufzuwenden, um innerhalb diesem starren Korsett Schule pädagogisch so zu arbeiten und so effizient zu arbeiten und mit so viel Spaß zu arbeiten, wie ich das gerne wollte und so weiter. Also ich habe mehr Zeit damit gebraucht. Kleines Beispiel, ich wollte, ohne bezahlt zu werden, wollte ich nachmittags freiwillig eine Schülersportgemeinschaft, hieß das damals noch, heute heißt das AG, im Skateboarden machen. Was sagt mir der Chef von den Sportlehrern? Verdien dir doch erstmal die Spuren mit einer Volleyball-AG, dann darfst du vielleicht mal eine Skateboard-AG machen. Da habe ich mir gedacht, sind die alle bescheuert? Was hat er denn damit zu tun, dass ich mir Engagement verdienen muss, um mich ja, als Pädagoge auch noch kostenlos um die Kinder zu kümmern? Also, das war für mich einfach, also der Denke konnte ich überhaupt nichts abgewinnen. Ja, und deswegen habe ich gesagt, jetzt scheißegal, irgendwo komme ich schon klar im Leben. Und dann habe ich den Beamtenstatus an den Nagel gehangen, gerade als unser Sohn geboren worden ist. Da wurde ich auch noch von meinen Kolleginnen, die natürlich auf der einen Seite ja, aus rationalen Gründen gar nicht verstehen konnten, dass ich so einen sicheren Job an den Nagel hänge. Manchmal habe ich auch das Gefühl, vielleicht waren sie auch neidisch, weil sie selber nicht sich getraut haben, so einen Schritt zu gehen. Jedenfalls wurde mir das dann schon gesagt, dass ich doch ziemlich unverantwortlich meiner Familie gegenüber bin. Aber dafür hatte ich ja die coolste Frau der Welt, weißt du. Ich habe zwar nachts da gelegen und habe gedacht, bist du wirklich so ein asoziales Arschloch, dass du deine Familie da gefährdest? Aber in den Gesprächen mit meiner Frau, da wurde mir ganz klar, meiner Frau ist es lieber, sie hat einen glücklichen Titus, der nicht so viel Kohle macht und wenig Sicherheit hat, als einen unglücklichen Titus, der Beamter ist.
Ja, das hast du so schön in dem Buch beschrieben. Also ich kann es jedem Hörer, jeder Hörerin nur raten, holt euch das Buch Brett für die Welt. Wirklich faszinierend. Auch wie du diese Reise beschreibst, die ihr gemeinsam gemacht habt. Da gab es die eine Stelle, wo es dem Unternehmen nicht so gut ging, wo du gesagt hast, ja, wir kommen auch mit weniger wieder klar. Also ich fand das so geil. Ich habe gedacht, endlich mal jemand, der das auch ausspricht und der nicht nur sagt, ach, Unternehmertum ist so fein und wir reden nur über die Erfolge. Ich finde es großartig und was ja in dem Buch auch sehr, sehr schön beschrieben ist, und das ist auch das große Warum, was ich bei dir sehe, wirklich Skate-Ed, diese Projekte für die Kinder weltweit. Also ich finde es absolut faszinierend, auch die Bilder dazu. Mich hat das unfassbar berührt in einer Welt, wo es ganz viel um schneller, höher,
Und
weiter geht. Also
das Schöne ist, was ich ja jetzt festgestellt habe, dieses Arbeit mit dem selbstbestimmten Lernen, das funktioniert ja in Deutschland auch so gut. Deswegen bin ich da gerade besonders begeistert. Und sogar bei Hardcore-Fällen, also wir haben ja früher haben wir das immer Skaten statt Ritalin genannt, aber Ritalin findet das nicht so gut, wenn wir den Markennamen benutzen. Jetzt heißt das immer ADHS, na und? Finde ich noch viel besser. Und ich habe es echt geschafft, mehrere Professoren an der Uni aus der Psychiatrie, von der Sportwissenschaft und so weiter zu motivieren, mit mir ein Forschungsprojekt auf den Weg zu bekommen. Wir haben 7 Jahre lang geforscht und ich könnte jetzt viel erzählen, wie wir das gemacht haben. Natürlich stand die Motorik auch relativ im Vordergrund, mit bestimmten 30 bis 50 Highspeed-Kameras, haben wir die Bewegung analysiert über einen Computer. Die hatten alle so spezielle Anzüge an, mit überall hier so Pünktchen, wo der Computer dann genau die Bewegung nachvollziehen konnte und auch den Unterschied berechnen konnte, wie viele Millisekunden braucht jemand länger, um in einen stabilen Stand nach einem Schlusssprung zu kommen und nicht. Also die motorische, wie soll ich sagen, diese Beherrschung des Körpers, die Kontrolle über den Körper. Also das haben wir gemessen, weil das ja auch bei ADS-Kindern oft so ist, dass die noch nicht mal eine Treppe hochlaufen können, weil die da dauernd stolpern, weil sie viel zu hektisch und schnell laufen und die über ihre Schnelligkeit die Koordination nicht mehr zu hinkriegen. Und das haben wir getestet, aber auch das Sozialverhalten, also die Sozialkompetenz und die Kognition sogar. Und bei der Kognition haben wir auch so tolle Aussagen von den Eltern, die kamen wirklich und sagten, hey, was macht ihr mit unseren Kindern? Wenn die bei euch waren, dann macht der 2 Tage lang Hausaufgaben, das hat es noch nie gegeben.
Ja, also, genial.
Einer hat vor laufender Kamera vom WDR gesagt, einer von diesen ADS-Kindern, der wollte die Schule abbrechen und alles, ein Riesentheater gemacht. Und das sind nur 4 Wochen, 6 Wochen, wie wir mit denen arbeiten und dann nur einmal die Woche, dann geben wir denen aber das Skateboard mit, ist ja selbstbestimmtes Lernen, das können die zu Hause dann alles weitermachen. Deswegen ist das so ein intensiver Erfolg so schnell. Ja, der hat in die Kamera gesagt, ich habe das und das, ich habe den Olli geschafft, jetzt und das geschafft. Die scheiß Schule, die haue ich jetzt auch noch weg. Also wir haben auch ja schon, man kann sagen, Beweise dafür, dass das ins Leben übertragen wird und funktioniert. Und wir haben nachgewiesen, dass wir mit dieser pädagogischen Methode des selbstbestimmten Lernens, dass wir innerhalb von, ich sag mal, 4 bis 6 Wochen den Schnitt der Symptome bei ADS um 30% senken und das Aggressionsverhalten um 60% nach unten knallen. Ich sage mal ganz flapsig, wer beim Olli üben 150 Mal am Tag auf die Schnauze fällt, der hat abends keinen Bock mehr, jemand anders in die Schnauze zu hauen.
Wahnsinn, ja, und das ist Dellen ins Universum der Kinderknallen, ne? Großartig. Was ist, hol mal alle ab, was ist die Skate at Night für dich? Ich fand das ja genial. Ich bin ja durch Lea Klein, war ich ja in Freudenberg und bin da richtig infiziert worden von diesem gemeinsamen Wofür. Also da sind ja viele tolle Menschen dran beteiligt. Alle, die es noch nicht kennen, hol uns mal ab. Was genau ist die Skate at Night? Wie bist du drauf gekommen? Und was kann da jeder Einzelne Gutes tun? Weil ich möchte ja durch den Podcast auch Menschen erreichen, die auf dieses wahnsinnig tolle Projekt aufmerksam werden.
Also die Skate at Night, das ist, klar, ich meine, jede Organisation, um die Welt etwas besser zu machen und zu bewegen, braucht man Kohle. Klar, Engagement ist wahrscheinlich noch wichtiger, aber Kohle ist dann natürlich auch wichtig, nur mit Engagement. Und die Skate at Night ist halt eine Charity-Gala. Und ich sag mal so, da mir in meinem ganzen Leben lang, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich sage trotzdem, weil dadurch, dass ich ja den Erwachsenen nie recht machen konnte, schon in der Volksschule hieß das damals, mit 14, 15, 16, habe ich dann irgendwann einfach für mich beschlossen, das ist mir kackegal, ob den Erwachsenen oder der Gesellschaft, dem Establishment das gefällt oder nicht, ich werde das eh nicht schaffen. Und deswegen habe ich auch nie Idole und Vorbilder gehabt, weil die gehörten ja alle zum Establishment. Und irgendwann habe ich gemerkt, das hat riesen Vorteile, weil wenn du ein Vorbild hast, du bleibst immer hinter dem. Wenn du in Fußstapfen triffst, du bist nie vor dem. Ja, deswegen habe ich immer gedacht, ist mir scheißegal, wo die herlaufen, ich gehe neue Wege. Ja, das kann total schief gehen, aber nur bei neuen Wegen habe ich auch die Chance, Erster zu sein und der Beste zu sein. Wer der Beste ist, kann kein Vorbild haben. Sag ich jetzt mal so. Also Vorbilder nicht. Klar hast du Leute, wo du dich inspirieren lässt und so. Aber ich meine so wirklich in Form von Idol, wo man hinterherläuft, das bringt einen nicht weiter. Und genauso, da ist auch ein Bedürfnis draus entstanden, eigentlich, wie viel Spaß das macht, jetzt gegen den Strom zu schwimmen und das verbunden trotzdem Erfolg zu haben. Also nicht einfach nur zu provozieren, sondern die Frechheit zu besitzen, sympathisch zu provozieren und dann noch zu zeigen, dass es besser geht.
Boah, I like sympathisch.
Und das gibt so ein scheiß geiles Gefühl und motiviert dich so. Und dann traust du dir so viel zu, weil dir so viel gelungen ist. Und alle sagen, das geht nicht. Das ist auch so ein Spruch und das trifft auch zu. Ich habe ja nichts gelernt in dem Sinne. Ne? Ich bin Pädagoge gewesen, habe Sport, Geografie, Pädagogik studiert. Ja, da bin ich auf einmal ein Unternehmer mit 550 Mitarbeitern, habe über 100 Unternehmen gegründet. Nebenher fahre ich dann noch Autorennen, nebenher baue ich Rennmotoren auf, bin kein Automechaniker, gar nichts, aber mir macht das einfach Spaß. Und ich sage mal so, das sind gewisse Grundlagen. Wenn diese Logik, da habe ich halt das Glück gehabt, wenn dieses präzise, logische Denken, dieses schlüssige Denken, dieses, ja, was weiß ich, das ist so, wenn ich das mixe, ist das so, oder verstehst du? Das sind ja ganz Grundlagen. Dann sind ja, manchmal habe ich gedacht, ist gut, dass ich keine Betriebswirtschaft studiert habe, denn irgendwann sieht man, meine Mutter hat immer gesagt, pass auf, dass du vor lauter Bäumen den Wald noch siehst. Und das ist so ein geiler Spruch. Und genau das meine ich, wenn du Betriebswirtschaft studierst. Du kennst alle Bäume, aber du hast keine Ahnung vom Wald.
Welche schöne Analogien. Also da bleibt direkt ganz, ganz viel hängen. Ich finde das so genial.
Und ich habe immer nur den Wald gesehen, weil ich nicht wusste, wie die Bäume aussehen. Nee, ja, alle sagen, das geht nicht. Nur einer hat auch gewusst, der hat es gemacht.
Und man spricht es ja bei Vorteil. Dir. So, du hast ja eine Energie, ich durfte es ja live auch erleben und auch jetzt hier, die ist eine ganz besondere. Dadurch, finde ich, inspirierst du ja andere automatisch. Und wenn jetzt jemand vor dir sitzt, stell dir mal vor, der Titus mit 18, was würdest du ihm mitgeben? Würdest du alles genau so wieder machen oder gibt es auch Sachen, würdest du ihm
ja, auch wenn dir das jetzt vielleicht anders. Ein bisschen peinlich vorkommt, meine Antwort, es ist kein Angriff auf dich. Ich sage dann immer ganz, was für eine beschissene Frage. Dann muss man auch sagen, so, wenn du jetzt dir das wünschen könntest und du hättest die Erfahrung von heute und müsstest früher nochmal die, ja klar, gäbe dann Sachen mit der heutigen Erfahrung, die ich dann anders machen würde, weil ich dann ja sozusagen durch die Erfahrung eine Glaskugel habe und in die Zukunft gucken kann. Aber bei derselben Situation, wenn man geile Entscheidungen trifft und wenn man, ja, alles, was man ranziehen kann für die Entscheidung, wenn man dann die Entscheidung trifft, dann kann es keine falsche Scheidung gewesen sein, weil man würde ja jederzeit wieder mit denselben Informationen und mit derselben Situation dieselbe Entscheidung treffen, wenn der dann hinterher schief geht. Und deswegen sage ich immer, hört auf diesen Planungsglauben. Ich habe richtige Planungen als Unternehmen, habe ich nur für die Bank gemacht, sonst hätte ich keine Kohle rausgerückt. Ansonsten nenne ich das mentales Training. Viel sinnvoller, sich mit sich zu beschäftigen. Was bin ich in der Lage zu leisten? Was traue ich mir zu? Die Situation einzuschätzen und zu überlegen, okay, was kann alles schief gehen? Was kann gut gehen? Und so weiter. Aber nicht daraus einen festen Plan zu machen, an dem man sich dann hält, weil das kann man alles immer schön übertragen in die Realität. Dann nutze ich lieber Chancen. Und dann muss mir wenn die Situation sich ändert, und ich habe eine Entscheidung getroffen, die ich dafür richtig gehalten habe, dann muss ich die Flexibilität behalten und halte mich nicht an Plan, weil dann verpasst, wer sich am Plan hält, verpasst das Leben. Weil wenn die Situation sich außen ändert, dann habe ich verdammte Scheiße, den Plan zu zerreißen und habe sofort nach 2 Wochen einen neuen zu machen, wenn ich neue Erkenntnisse habe, und den Plan zu korrigieren. Und das nenne ich, das ist das eine. Das zweite ist, man sieht manchmal Chancen, auch fürs Unternehmen. Aber da kann man sich nicht mehr am Plan halten. Da muss man plötzlich, der hat nichts mit dem Plan zu tun, die Chance. Ist aber eine Wahnsinnschance. Und dann sage ich, Chancen nutzen ist 20.000 Mal wichtiger, als sich an einen Kackplan halten. Aber wenn man Chancen nutzt, dann muss man immer an folgendes Beispiel denken. Die Chance ist ein Zeitfenster. Und Zeitfenster verhalten sich wie richtige Fenster. Wenn das aufgeht, muss man springen. Wenn das wieder zu ist, gibt es Scherben.
Boah, und ich finde das so stark. Also danke dafür, weil ich mag das, wenn Menschen auf so eine Frage genauso abgehen. Das finde ich viel geiler, als wenn alle sagen würden, ich würde das und das und das. Ich finde ja auch
Ja, wenn ich einfach sage, ich würde alles wieder genauso machen, halt mich ja alle für blöd.
Ja, aber ich finde ja auch im Rückblick betrachtet, wenn
aber wir... Aber ich würde natürlich alles genauso machen, weil ich nicht davon ausgehe, wenn ich nochmal zu entscheiden hätte, dass ich mehr weiß wie damals.
Ja, und wenn wir ehrlich sind, hat die Scheiße ja mit dazu beigetragen, dass wir genauso sind, wie wir jetzt sind. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Also ich finde, es sind immer, deshalb fand ich das mega gesagt von dir. Und das finde ich auch viel spannender, als wenn jeder zu so einer Frage die Standardantwort geben würde. Das ist so. Und es war halt Titus-like. Also es war auch das, was ich im Buch von dir gelesen habe. Lieber Titus, leider rennt die Zeit.
Dann merkst du, ich habe zwar einen Co-Autor genommen, aber das hat einen ganz anderen Grund. weil ich genau weiß, den Co-Autor habe ich genommen. Das ist jetzt, muss nicht, das ist interessant für dich. Weil wegen meines ADS, ich wusste, ich habe in meinem Leben, ich habe viele Fachbücher gelesen, was mich interessiert. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Roman gelesen. Ich habe 100.000 Mal versucht, schon als Kind nicht. Und ich kann dir genau sagen, wenn ich einen Roman lese, egal was du mir gibst, ne, nach 10 Seiten finde ich, dass mein Leben viel geiler und interessanter ist. Und nach 10 Seiten spinne ich im Kopf die Geschichte weiter, die dann interessanter wird. Und dann lese ich 100 Seiten und merke, ich habe gar nicht gelesen. Ich habe die ganze Zeit nur selber ein Buch geschrieben oder so im Kopf, verstehst du? Und dann habe ich das irgendwann aufgegeben. Und dann, wenn du selbst ein Buch schreiben willst, ich bin ja noch so erzogen, kommt immer alles andere. Ich schaffe es nicht, den Punkt, mich dahinzusetzen und an dem Buch zu schreiben. Ich bin noch so erzogen, ich kann mich auch besser knechten, wenn das für jemand anders ist. Also ich tue jemand anderen Gefallen. Deswegen macht mir das, ich habe so ein kleines Helfersyndrom eingebaut bekommen damals. Und deswegen musste ich mir einen Co-Autor nehmen, weil dann habe ich die Termine eingehalten. Nicht gesagt, bis da und da ist das fertig.
Oh, stark. Danke fürs Teilen, das finde ich
Und
mega toll.
dann musste der war für mich das Korrektiv, weil ich weiß, dass mein Kopf ja anders tickt. Und von daher spüre ich dann manchmal gar nicht, was jetzt, ich sag mal, so ein Standardkopf interessiert. Weil mich interessieren ganz andere Sachen. Ich putter da in Sachen rein, deswegen nennt man ja Leute mit ADS ja auch Aufmerksamkeitsdefizit. Und ich sage mal, nee, ist genau das Gegenteil. Die haben Aufmerksamkeitsüberschuss. Aber da, wo die anderen immer sagen, so ein Scheiß, das will ich jetzt nicht, du sollst da mal aufmerksam sein, verstehst du?
Also ich bin begeistert, wirklich auch diesen Spirit, den du hier reinbringst, mega stark. Hast du Bock, lieber Titus, noch auf eine kleine Frage-Antwort-Runde?
Mach,
Das wäre
mach.
wunderbar. Und bevor ich da reingehe, weil ich weiß ja, jede Menge Menschen, die kennen dich vom Namen her, aber die werden jetzt sehr gespannt sein, mehr über dich zu erfahren. Was sagst du, ist der beste Weg, um up-to-date zu bleiben? Instagram, was ist dein Hauptkanal? Ich meine, dein Buch lesen ist ja jetzt für jeden hier viel Pflicht, der hier zuliest. Ich denke, das habe ich deutlich gemacht. Also, was sagst du, was ist der beste Kontaktweg, wenn jemand sagt, der Titus ist so ein cooler Typ, da will ich gerne mehr von erfahren?
Also, du hast ja eben gefragt, was ich für die geilste Geschichte halte und so weiter. Das kann ich dir überhaupt nicht sagen, weil da kommt auch wieder der Pragmatismus oder einfach, dass ich die Realität akzeptiere und sich in neue Social-Media-Plattformen einzuarbeiten, insbesondere für einen, ich sag mal, der kein Digital Native ist,
Egal gesagt.
sondern der noch mit Kreidetafel und Schwamm groß geworden ist, ist das, also für mich ist das natürlich Lernen, weil ich da als Kind nicht mit groß geworden bin. Macht mir unglaublich viel Spaß und ich glaube, für meine 77 Jahre bin ich da auch tief drin. Aber
Nicht.
das ist ja teilweise so zeitintensiv, dass ich überhaupt nicht alle, was dann höre ich, du musst auf YouTube gehen, da höre ich, ja, du musst, was du da alles gibt, hier auf X und Dingsbums, ne, halte ich alle für irgendwo für sinnvoll und jeder Unternehmer sagt mir, du musst auf LinkedIn Dingsbums sein. Wie der Zufall so will, habe ich mit Facebook angefangen und meine Hauptkonzentration ist momentan auf Instagram, weil da kann ich einstellen, wenn ich auf Instagram was poste, dann knallt das sofort alle meine Facebook-Accounts mit voll. Und dann ist das nicht mehr so viel Arbeit. Jo, da ist das Routine, da habe ich mich eingeschossen. Also wer mir folgen will, dann würde ich sagen, das ist am sinnvollsten auf Instagram.
Cool, setze ich natürlich alles in die Shownotes, dass die Leute direkt den Zugang zu dir haben. Und
Ja.
natürlich auch die
Nee,
Filme.
da kommt auch alles rein. Mein ganzes breites Leben. In Instagram mixe ich das auch ein bisschen. Da kommen auch manchmal Autosachen. Ich habe zwar noch einen Facebook-Account, der heißt Titus Dittmann Gearhead, TDG. Da poste ich natürlich die ganzen Hardcore-Autosachen. Ich bin ja auch so tief in der Technik und im Autoschrauben drin. Also, ich meine, ich habe jetzt eine Dreischeiben-Sintermetall-Trockenrennkupplung beim Ford GT40 gewechselt. Da poste ich natürlich, weil so eine Rennkupplung hat so gut wie noch nie einer gesehen. Und ich finde, das ist auch mal interessant, wenn ich dann ganz locker mal so einen Spruch von der Komplexität eines Rennwagens reinbringe und so. Also das ist dann auch da manchmal drin. Aber so, meistens immer, ich nutze alles irgendwie auch so ein bisschen, um Skate-Aid zu stärken, auch meine Autoaktivitäten. Ich mache ja so Track-Days und dann, oder ich gehe zu Autorennen inzwischen immer noch, aber nur, dass ich dann für Spenden jemand auf den Rennfahrerbeisitz setze und dann nehme ich den beim Bergrennen aus der Konkurrenz, fahre ich in der Pause da hoch und habe einen Deal mit dem Veranstalter und so. Und dann kommen Spenden zusammen. Ich versuche halt immer, ja, doch so ein bisschen Konfuzius, such dir einen Job, den du liebst, du wirst nicht mehr arbeiten müssen. Und ich habe ja festgestellt, dass das Arbeiten, ja, die größte Scheiße in unserer Gesellschaft ist, dass wir immer Schubladen aufmachen, ne? Und dann arbeiten, boom. Ja, und dann hat das gleich einen negativen Beigeschmack. Freizeit live muss positiv sein. Und ich frage mich, sind die alle bescheuert? Was soll die Kacke? Es gehen manche arbeiten, haben den langweiligsten Job, der es überhaupt nicht vorteilt. Und dann gehen sie nachts in den Keller und bauen aus 3 Millionen Streichhölzer eine Burg. Ja, da sage ich mir, dann bau doch die Burg direkt und verkauf sie. Dann ist dann deine Arbeit und dein Leben und hast Spaß dran. Das ist doch für den Arsch, wenn man sich irgendwo quält und dann im Hobby, was eigentlich genauso Arbeit ist. Nur was Freude macht, muss doch nicht Hobby sein. Das kannst du doch auch dann, kannst auch Geld mit verdienen. Und so habe ich das immer gemacht. Wenn ich einfach Spaß hatte, habe ich ein Business draus gemacht, weil ich die Kohle nicht hatte. Ich hatte Spaß an Autos, also habe ich mein Studium finanziert und habe mir eine kleine Autowerkstatt, eine Autowerkstatt hört sich schlimm an. Ich habe mir einen Hühnerstall gemietet mit Naturboden, ohne Heizung, ohne alles. Und da habe ich die Nächte durchgeschraubt. Ja, und dann hatte ich Autos, die mich nicht kosteten, weil ich den Schrott der anderen gefahren bin. Und so. Und das ging dann beim Snowboarden. Ich hatte Spaß am Snowboarden. Da war ich plötzlich ein paar Jahre später der zweitgrößte Snowboard-Produzent weltweit. Nur weil ich Spaß am Snowboarden hatte. Und ich es nicht einsah, dass ich immer so viel Kohle für neue Snowboards ausgeben musste, die dann auch noch gar nicht so gut war. Da habe ich lieber selber eins entwickelt, was noch besser ist.
An der Stelle darf ich immer wieder deine Worte sagen, dein Herz muss brennen. Also wenn eins deutlich geworden ist, dann ist es das. Ich finde es großartig. Ich mag Menschen, die anders sind als das, was der Mainstream ist. Und das hast du heute nochmal sehr schön bestätigt. Und wenn du Bock hast, habe ich Lust auf eine klitzekleine Frage-Antwort-Runde mit dir. Einfach ganz spontan.
Mach mal.
Dann mache ich mir bei dir keine Gedanken. Dein Lieblingsessen?
So Fragen kann ich ganz schwer beantworten. Ich würde jetzt aus dem Bauch raus Spaghetti Bolognese sagen, weil ich die als Kind immer gern gegessen habe. Ich habe eine Antwort. Mein Lieblingsessen? Ich bin Allesfresser und Allessäufer.
Okay, ich wollte jetzt fragen, Bier oder Wein, dann hast du das ja auch schon beantwortet. Der erste Gedanke, wenn du morgens aufwachst.
Also beides trinke ich gern, Bier und Wein. Mhm. Und ich beschäftige mich aber viel lieber mit Bier, weil ich möchte immer was Besonderes sein. Weißt du, alle hier beim Wein und Dings und Bären und Dings. So was mache ich beim Bier. Das finde ich so geil. Da kaufe ich mir nämlich, weil das so besonders ist, dann kaufe ich mir so 0,7er Flaschen Trappistenbier aus Belgien, die verkorkt sind wie ein Champagner mit oben links drauf. Und dann finde ich das so, diese Show dabei, finde ich super geil. Und dann, und dann teste ich mich da durch, was das alles gibt. Also ich experimentiere auch gern, ich teste gern, ich bin extrem neugierig und aber das mache ich dann lieber beim Bier, weil beim Wein haben ja schon alle probiert.
Cool. Der erste Gedanke, wenn du morgens aufwachst?
Mein erster Gedanke? Keine Ahnung. Cool. Et kütt,
mag ich auch sehr. Wann warst du das letzte Mal wirklich wütend und warum?
Ach, bestimmt vor ein paar Minuten schon. Ich bin ja so ein Typ, also jetzt inzwischen kann ich damit ganz anders umgehen, aber ich sag mal so, meine Mitarbeiter und die um mich rum waren, für die war dann immer anstrengend, mit mir zu leben, weil mein ADS auch, also inzwischen weiß ich das ADS, wenn ich jetzt ADS sage, dann, ich könnte auch sagen, ja, die Besonderheiten, die ich im Kopf habe oder sowas, ne? Das heißt, meine Impulskontrolle, ne, die war nicht immer die beste. Aber was das Verrückte ist, und das ist dann wieder vorteilhaft, auch fürs Unternehmertum oder überhaupt fürs Überleben. Ausgeflippt bin ich immer nur, bei den unnötigsten Kleinigkeiten. Deswegen hat das auch nie einer verstanden, warum ich mich da so aufrege. Aber das tut mir anscheinend gut, weil dann ist das weg und bumm, ich fress nichts in mich rein. Brauche nur irgendwas schief zu legen oder wie auch immer. Ja, da flippe ich nicht direkt durch die Decke, aber verstehst du, so Mini-Kleinigkeiten, wo es sich gar nicht lohnt. Ja, da bin ich dann manchmal wütend, kann man nicht sagen, aber so ein bisschen aufgebracht. Wenn ich aber richtig ernsthafte Probleme habe und in existenziellen, bedrohlichen Phasen bin, sogar bis hin zur Lebensgefahr, habe ich festgestellt, bin ich die coolste Schnauze, die es überhaupt nur gibt.
Krass.
Emotionslos. Ich habe beim Fallschirmspringen hatte ich mal eine Fehlöffnung und musste mich dann vom Hauptschirm lösen und dann den Reserveschirm bedienen. Und das war noch so in 4000, 3000 Meter Höhe. Man zieht aber normalerweise erst in 600 Meter und so, ne? Und dann hat man ja immer noch 1-2 Minuten freien Fall. Und als dann der Hauptschirm, als der sich verdrillert hatte, der ist, weil der nicht gut gepackt war, ist der rausgegangen, unkontrolliert. Und dann konnte ich den nicht mehr benutzen, musste mich davon lösen. Und wenn ich im Nachhinein denke, denke ich, ey, wie kann man nur so drauf sein? Normal flippe ich wegen jedem aus, werde nervös oder was weiß ich. Da habe ich auf mein Höhenmesser geguckt und dann hat mir mein Gegner gesagt, nee, du fällst jetzt noch 1 bis 2 Minuten. Du willst noch gar nicht wissen, ob das klappt oder nicht. Und dann bin ich in der soliden, weil ich wollte, wenn der da oben nicht gegangen wäre, der Notfallschirm, habe ich mir gedacht, nee, scheiße, dann habe ich zwei, 3 Minuten Todesangst. So, und so habe ich gedacht, der geht sowieso auf. Aber wenn er nicht aufgeht, will ich nicht jetzt wissen. Und dann bin ich noch 1-2 Minuten im freien Fall. Und erst als ich so tief war, wo man normal den Fallschirm zieht, weil wenn du dann durchfällst, dann sind das ein paar Sekunden, dann bist du sofort tot und dann ist das nicht so schlimm. Den habe ich bewusst erst da unten gezogen, aber der ging auf, sonst sitze ich jetzt nicht hier.
Krass, ja, danke fürs Teilen und wie gut, dass du hier sitzt. Also, was bringt dich denn so richtig zum Lachen, Titus? Worüber kannst du dich kaputt lachen?
Ja, über meine Witze, weil die versteht manchmal gar keiner. Weil, ja, ich habe so einen Hang, der nicht mehr in die heutige Zeit passt. So ein Zwischending zwischen Ironie und schwarzem Humor. Verstehst du? So durch Übertreibung manchmal was harmlos zu machen. Oder durch eine ernsthafte Übertreibung eigentlich den Leuten zu zeigen, dass das totaler Schwachsinn ist. Und ich habe festgestellt, heute nimmt man die größte Scheiße immer direkt ernst, wenn man was sagt.
Und was war dein größter Scheißmoment, den du heute so richtig feierst?
Mein größter Scheißmoment? Ich sag mal so, ich hab eigentlich überhaupt keine Scheißmomente im Leben gehabt, weil, jetzt, du fragst ja nach dem Rückblick, Scheißmomente finde ich immer nur in dem kurzen Moment scheiße. Und ich finde, inzwischen wünsche ich mir, dass ganz viele Scheißmomente kommen, weil ich festgestellt habe, die Scheißmomente, das sind ja immer die Momente, wo ein Problem kommt, was man dann lösen muss, sonst bleibt das ja ein Scheißmoment. Ne? So, und die Scheißmomente, also diese vielen Probleme, und wenn man dann das Problem löst, dann entstehen ja sowas wie Glücksgefühle. Und je häufiger das passiert, desto glücklicher wird man eigentlich, weil dauernd Scheißmomente sind, die du lösen musst. Und dein richtiges Glück fängt da an, wenn du da sitzt und darauf wartest, wann kommt denn jetzt endlich nochmal ein Scheißmoment, dass ich das lösen kann und glücklich werde.
Was ein geiler Satz, mega. I like, ehrlich, herrlich. Und wenn dein Leben ein Skateboard-Trick wäre, welcher wäre das?
Wenn mein Leben ein Skateboard-Trick wäre, natürlich der Titus-Flip. Ich gehöre, ich sag mal, ja, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Und damals war das einfach, verstehst du? Das gab noch kein Internet und nichts. Und wir in Deutschland Ende der 70er Jahre, wir hatten das Problem, was gibt es für Tricks? Wir mussten immer selber überlegen. Ja, und deswegen hat jeder versucht, und wenn wir mal einen Trick sahen, dann war das nur ein Bild. Und das ist ja ein Ist-Zustand. Da wussten wir immer noch nicht, wie kommt der Skateboarder dahin und wie kommt er wieder runter. Und also haben wir das versucht nachzumachen, haben aber immer was Neues dabei erfunden. Ja, und über die Art und Weise habe ich auch mal einen Trick erfunden, den ich Titus-Flip genannt habe. Aber den macht keine Sau, weil er nach nichts aussieht, total unspektakulär ist und dann auch noch sauschwer.
Also ich bin...
Macht es keinen Sinn, den zu lernen. Kann man keinen Start mitmachen.
Also was für ein Interview. Ich bin echt begeistert, Titus. Das knallt Dellen ins Universum der Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich weiß es. Also vielen, vielen Dank dafür. Das war mir echt ein Riesenfest hier mit dir. Und was ich dich abschließend noch fragen möchte, für alle, die jetzt zuhören, welche Botschaft möchtest du noch mitgeben? Also so ganz spontan. Und wenn du eins kannst, dann ist das ja
An
spontan.
wen? Welche Altersklasse?
Das ist also fühl dich frei. Das Erste,
Der
was kommt,
Mensch allgemein?
genau, also was du magst, es ist deine Bühne.
Okay, dann sage ich jetzt noch was ganz Neues. Also wenn das überhaupt so an unsere Gesellschaft und die Menschen geht, dann kann ich nur eine Botschaft mitgeben. Ja, zum einen, nehmt nicht alles so ernst und vor allen Dingen nehmt es nicht ideologisch, sondern lasst uns mal alle wieder auf den Teppich kommen. Und inhaltlich über den Menschen denken und die Bedürfnisse des Menschen. Und dann ist das Beste, bei sich selber anzufangen und nicht, wie ich am Anfang selber das Gefühl hatte, oh, wenn ich mich mit mir selber beschäftige und überlege, warum, wieso, weshalb, warum bin ich so drauf, nicht so drauf. Ah, das ist doch egoistisch und denkst, du musst an andere nicht an dich selber denken. Nee, jetzt bin ich mir nicht fest überzeugt. Das Geilste ist, wenn jeder Mensch erstmal an sich selber denkt. Und zwar offen und ehrlich. Weil man selber ist ja eigentlich der Einzige, der ehrlich zu sich sein kann. Gegenüber anderen ist man ja nicht richtig ehrlich, egal. Alle, die das sagen, die lügen.
Ja,
Aber dir
sehr.
selber gegenüber, ne, du vergibst ja nichts, wenn du da mal wirklich dann sagst, oh ja, da bin ich scheiße und das ist eigentlich Kacke. Ja, und schon alleine dieses Reflektieren und über sich selber nachdenken, das kommt dazu, dass du dich selbst entwickelst. Je mehr du dich selber einschätzt, desto erfolgreicher wirst du ja auch, weil du genau weißt, was du dir zutrauen kannst, was du dir nicht zutrauen kannst. Und in dem Moment bist du auch viel erträglicher für andere und auch im Zusammenleben. Und geht nochmal für einen Unternehmer ganz wichtig, weil aus der Selbstbeschäftigung und aus der erwachsenenfreien Zeit für Kinder, dass die spüren oder jeder Mensch spürt, dass er für sich selber verantwortlich ist. Erst wenn wir das kapiert haben und Verantwortung für uns selbst übernehmen, erst dann kann man Verantwortung für fremde Menschen übernehmen. Wer Menschen führen will, der sollte sich erstmal selbst führen lernen.
Was für starke Worte. Das ist auch das, was ich immer, immer wieder sage, die Verantwortung zu übernehmen, letztendlich für dein Denken, Fühlen und Handeln. Ne? Ist auch ein bisschen wie das Bild aus dem Flieger, setz dir erst selber die Maske auf.
Und aber dann nicht so weit geht, weißt du, wie das heute immer ist. Oh, ich habe jetzt die ganzen Erkenntnisse, nicht?
Ja,
Da will
das
man
ist ja, das
jeden
ist
zwingen, da will
genau.
man jeden zwingen, dass er genauso denkt. Voll für den Arsch,
Genau,
muss
das finde
jeder
ich auch.
selber zu der
Das sehe ich
Erkenntnis
genauso
kommen.
wie du. Das war ja auch das, was ich vorhin sagte. Das finde ich gruselig, diese selbsternannten Chakra-Leute. Naja, da könnten wir, glaube ich, nochmal einen Podcast überdrehen. Also, es waren unfassbar viele Glühbirnen dabei. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Zuhörern und natürlich bei dir, lieber Titus. Es war mir ein Riesenfest. Ganz großes Kino.